praktizieren, und von der materialistischen Presse werden wir gnadenlos zerrissen. Aber es lebt sich doch weiter. Man muss das irgendwie in gewisser Weise da, damit zu tun. Nicht gnadenlos zerrissen, aber vielleicht manchmal ein bisschen belächelt, aber weil sie einfach nicht das Fundament kennen von, dieser, von Spiritualität so gut. So, wir werden die Hare Krishna-Leute genannt, weil wir uns eben sehr mit dem Mantra, dem Hare Krishna-Mantra, auseinandersetzen. Wir singen das, wir meditieren darüber und erfahren, wie der Geist wirklich beruhigt wird und sich diese inneren Feinde sozusagen absetzen und man mit ihnen sich gut auseinandersetzen kann. Der zweite Punkt, den es gibt, wenn man auf dem spirituellen Weg oder dem inneren Pfad Fortschritte machen möchte, ist, dass wir irgendetwas tun, was in Beziehung zu Gott steht, dass wir unser Leben sozusagen bewusst einrichten als in Beziehung zu Krishna, zu Gott, oder ich würde, da gibt es viele Namen, stellen und etwas Praktisches tun. Wenn wir ein Physiker sind, können wir unsere Gaben, die wir haben, unser Verständnis, ich komme jetzt gerade auf den Physiker, weil du einen deutlichen Eindruck in mir hinterlassen hast, wie du merkst, in den Dienst stellen, nicht mehr für uns selber tun, sondern selbstlos handeln mit dieser Tätigkeit. Wir beschäftigen uns also mit unseren Fähigkeiten, die uns gegeben sind, unserer Neigung, ohne das Ergebnis unserer Tätigkeiten für uns in Anspruch zu nehmen. Es ist also mehr als nur eine Beschäftigungstherapie. Ich glaube, das ist bekannt in psychologischen Anstalten oder wo Leute, die ein bisschen geschädigt sind, hingeschickt werden, die werden dann beschäftigt. Einfach mal was anderes tun, was ganz anderes kommt, dann kommt man schon auf andere Gedanken. Ich war neulich in der Habichtswald-Klinik, eine Klinik, wo hauptsächlich psychosomatische Erkrankungen behandelt werden, wo dann also all die Kranken, wo man nicht mehr wusste, woran liegt das, die müssen irgendwas hier im Geist haben, was sich verstellt hat und deswegen krank sein, man kann das nicht mehr anders lösen, dann wurden denen einen Luftballon gegeben und ein kleines Schleibchen haben sie dann um den Luftballon getan und haben sie den fliegen lassen und das war dann gut, aus irgendeinem Grunde, dass sie mal was anderes getan haben. So, was ich hier vorschlage, ist nicht einfach nur eine Beschäftigungstherapie, sondern dass wir bewusst Tätigkeiten ausüben, deren Ergebnisse nicht für uns sind. Man kann das zum Beispiel, man kann das tun, indem man sich und seine Fähigkeiten in den Dienst einer höheren Sache stellt. Natürlich, für spirituelles Leben ist es am besten, etwas zu tun, was direkt mit dem Höchsten verbunden ist, sodass wir wieder unsere spirituelle Verbindung oder unsere spirituelle Harmonie herstellen. Es gibt verschiedene spirituelle Yoga-Traditionen. Das eine ist Karma-Yoga, dann gibt es Jnana-Yoga und dann gibt es Bhakti-Yoga, der Yoga der Liebe, so wird es übersetzt. Aber eine bessere Übersetzung wäre der Yoga des liebevollen Dienens, womit gemeint ist, dass wir als Seelen alle eine dienende Beziehung zum Höchsten haben, ungefähr so wie die Finger einer Hand eine dienende Beziehung zur Hand haben, oder zum ganzen Körper haben. Wenn mir ein Bedürfnis, ein hungriges Bedürfnis erscheint, dann wird die Hand dem Magen die Nahrung geben, also letztendlich dem Magen, das ist mir in den Mund und so, und dann wird die Nahrung aufgebrochen in die verschiedenen Components, Bestandteile, und diese werden dann im Blutstrom den Organen zugänglich gemacht, letztendlich auch der Hand, die dann wunderbar funktioniert. Im materiellen Leben versuchen wir uns getrennt zu definieren, im spirituellen Leben versuchen wir uns oder definieren wir uns als verbunden mit dem Ganzen oder mit dem Gesamten und werden unsere Zufriedenheit und unser Glück eben in dieser Verbindung finden. Ich bin die Hand jetzt mal als komisches Beispiel. Ich würde hungrig, die würde ein bisschen mager werden und ich würde so in die Butter und das Brot hineingreifen. Und dann würde ich die Hand eigentlich nicht wirklich zufriedenstellen können. Die würde nicht wirklich satt werden dadurch. Aber wenn ich diese Butter und das Brot nehme, heute gab es bei uns selbstgebackenes Brot und Kräuterbutter sogar, nehme und in den Magen hineinschiebe, so würde dann das Ganze verteilt werden. Die Energie würde im ganzen Körper plötzlich verteilt sein. So ist es also, hier sind anscheinend noch große organisatorische Arrangierungen zu machen. So ist es also mit dem das zweite Hilfsmittel, was ich angeben möchte, ist, dass wir bemüht sind, etwas zu tun in unserem Leben, wo wir in Harmonie oder in, sagen wir mal, Verbindung mit dem Gesamten, mit Gott eigentlich handeln. Das ist das, die wunderbare Möglichkeit, die wir haben im spirituellen Leben. Geht da also um Handlungen, wo wir auf das Ergebnis verzichten, die nicht für uns sind. Akarma sagt man in Sanskrit dazu. Und diese Handlungen werden in Verbindung eben mit dem Höchsten getan. Das ist Bhakti Yoga. Der dritte Weg, den ich sehr gerne empfehlen möchte, ist, dass wir verstehen, dass was immer in unserem Leben auf uns zukommt, anders interpretiert werden kann, als wir es normalerweise gewöhnt sind zu tun, sondern dass wir versuchen, die Lehre, die damit kommt, zu verstehen. Ich möchte euch ein Beispiel hierfür geben, was, als ich das erste Mal gehört hat, einen großen Unterschied in meinem Leben gemacht hat. Es war einmal ein alter Mann, der ein wunderschönes Pferd besaß, welches in seinem Stall stand. Und das Pferd war eben so sagenhaft schön, dass sogar der König kam, um dieses Pferd für sich zu haben. Er wollte das für sich nehmen. So, das war wirklich interessant, also war das lange zurück, dass ich die erzähle. Ja, der König kam also zu dem alten Mann und sagte, ich gebe dir jeden Preis, den du verlangst, für dieses Pferd. Du kannst alles verlangen, was du willst. Und der alte Mann sagte nur, wie kann ich denn einen Freund verkaufen? Das geht nicht. Und am nächsten Morgen fehlte das weiße Pferd. Es war nicht mehr im Stall vorhanden. Oh, sagte da die Leute im Dorf, das ist aber schlecht. Wo hast du weder Geld noch das weiße Pferd? Wie schlecht. Nein, sagte daraufhin der alte Mann, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Es ist ebenso. Ich kann bestimmt etwas davon lernen. Nach einer Woche hörte man ein Wiehern am Dorfesrand und der weiße Hengst war zurückgekommen und zwar nicht alleine, hatte 20 Wildpferde mitgebracht, die ihm alle feuchten, bis er in den Stall hineinging und der alte Mann brauchte nur noch das Tor zuzumachen und dann waren da 20 Wildpferde, die er sein eigen nennt. Da sagten die Leute im Dorf, wie gut! Jetzt hast du 21 Pferde. Nein, sagte der alte Mann, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht. Es ist einfach so. Als nächstes ging der einzige Sohn des alten Mannes und ritt die Pferde zu, wollte das eines dieser Pferde zureiten, aber das Pferd wurde so wild, dass es den Jungen im hohen Bogen vom Rücken warf, worauf sich der seine Gliedmaßen brach und die Leute waren sehr, sehr mitleidig und sagten, wie schlimm und wie schlecht, jetzt ist dein einziger Sohn, den du ja brauchst in deinem Leben, der die Altersversorgung für dich übernimmt, gestorben. Wie schlecht.
Verletzt.
Daraufhin sagte der alte Mann, es ist nicht gut und es ist nicht schlecht, es ist eben so. Dann war Krieg und man nahm alle Leute vom Dorf weg und an die Front und sie alle starben dort an der Front, bis auf den Sohn, der nicht eingezogen wurde aufgrund seiner Verletzung. Oh, sagten da die Leute, das ist aber gut. Aber er sagte wieder, es ist nicht gut. Ich will das jetzt nicht wiederholen, was er wieder sagte, weil ich dann bei weitem eure Intelligenz unterschätzen würde. So, wir können auch so in unserem Leben rangehen. Was immer kommt, können wir mit Gleichmut sehen und versuchen, eine Lektion daraus zu sehen. Wenn wir verstehen, dass wir ewige Seelen sind und dass alle Dinge, die uns geschehen, aufgrund von eigenen Tätigkeiten kommen, dann brauchen wir uns keine Sorge, um irgendetwas zu machen und nicht betrübt zu sein, wenn etwas nicht so geht, wie wir uns das vorstellen. Das ist eine Lektion, die wir sozusagen in unserem Leben lernen können. Dass wir versuchen, aus dem zu lernen und sehen, was ist die karmische Lektion, die ich mit dieser Tätigkeit bekommen soll. Und ich bin gleich zu Ende. Das vierte ist, also das dritte, man hält den Geist zufrieden, indem man versteht, alles hat einen Sinn, ist durch mein Karma selber herbeigeführt worden und ich kann daraus lernen. Und das vierte ist, was man tun kann, man kann seinen Geist auf die Heiligen Schriften richten und dort zufrieden werden durch spirituelle Informationen. Es gibt nichts, was so ein guter Tipp ist, wie regelmäßig in Heiligen Schriften lesen und damit eine spirituelle Sicht zu den Dingen bekommen. Wie oft haben wir es erlebt, dass Verse oder Themen wie helfende Freunde sind, die einfach kommen, zu unserer Hilfe kommen und uns ein anderes Verständnis geben von den Dingen, als wir es haben. In Indien erzählt man sich so, ich könnte einem dieses Glas geben und er würde missmütig werden und mir das Wasser ins Gesicht schleudern und sagen, du hast mir ein halb leeres Glas gegeben. Was fällt dir ein? Man könnte einen anderen, der würde es geben und sagen, ein halb volles Glas, wie wunderbar. Seht ihr, wie die Geisteseinstellung meine Wahrnehmung unglaublich beeinflusst. So ist es ganz gut, wenn man eine spirituelle Wahrnehmung haben will, in spirituellen Schriften regelmäßig zu lesen, spirituelles Wissen aufzutanken und so weiter. Der fünfte Tipp ist, du bist immer das, womit du Gemeinschaft hast. Wenn du gedanklich zum Beispiel in einer Diskothek bist und du hörst diese hämmernde Musik auf dich, nicht? Led Zeppelin und die 15 Techno-Freaks, nicht? Oder wie die Bands heißen, dann wird der Geist gestört und beunruhigt sein durch die Gemeinschaft mit dieser Sache. Oder wenn du mit Menschen zusammen bist, wird der Geist beeinflusst. Letztendlich wird der Geist beeinflusst durch das, woran du denkst. So deswegen empfiehlt man in unserer Tradition, denkt an Krishna, nicht? Und habt so mental Assoziation oder Gemeinschaft mit dem Fünften. Und ich glaube, darauf möchte ich, und das Sechste ist, dass wir Gemeinschaft pflegen mit Menschen, die einen spirituellen Lebenswandel haben. Wir können so viel Inspiration und so viel Kraft in dieser Gemeinschaft auftanken, das ist wunderbar. So, ich möchte kurz mit euch nochmal durch die Hilfsmittel durch. Das erste ist, chantet den Hare Krishna Mantra. Das zweite ist, beschäftigt euch im Dienst, in den Tätigkeiten des Bhakti-Yogas. Das dritte, man soll den Geist zufrieden behalten, indem man eben lernt, aus allem eine Lektion zu ziehen. Das vierte ist, man kann den Geist dirigieren auf heilige Schriften und von dort so viel Inspiration bekommen. Das fünfte ist, man kann an Krishna denken. Und das sechste, Gemeinschaft mit Menschen auf dem spirituellen Pfad nehmen. Und dadurch ist es sehr leicht möglich, tatsächlich die inneren Feinde zu überwinden. Sie werden sich so absetzen, zunächst einmal. Sie werden unser Geist nicht so durchsetzen und verwirren. Und schließlich und letztendlich werden sie dann ganz sich von dannen bewegen, weil der Geist erfüllt ist mit spirituellen Dingen, können materielle Dinge dort nicht ihre Ansatzfläche oder ihren Halt finden. Gut. Ich habe noch eine kleine Sache, die ich gerne zum Schluss vorlesen würde, aber ich will jetzt noch sehen, ob hierzu Fragen sind. Zunächst einmal würde ich euch empfehlen, werdet entschlossen und ernsthaft auf dem spirituellen Pfad. Ich glaube, dass in der nächsten Zeit ja, wir immer mehr an das erfahren werden, dass wir einfach an die Grenzen kommen von den Möglichkeiten dieser materiellen Erweiterung, die in der Welt so stattfindet, technische Erweiterung, Informationserweiterung und so weiter. Wir werden an die natürlichen Grenzen stoßen und das wird nicht so einfach sein für die materialistische Gesellschaft. Und deswegen ist es wichtig, sich auf dem spirituellen Pfad zu bemühen und tatsächlich dort spirituelle Schätze zu heben. Ich glaube, das ist ein guter Tipp, den man geben kann. Zieht euch warm an, sozusagen, wieder Russensong, zieht euch spirituell an. Vielen herzlichen Dank für eure geduldiges Zuhören. Ich hoffe, dass ich eure Erwartungen einigermaßen zufriedenstellen konnte mit diesem Vortrag. Letztes Mal war ich hier und habe einen Vortrag gegeben, das hieß die Psychologie des Selbst. Das war ein bisschen wissenschaftlicher oder anlehnend an die Psychologie eben, aber hier habt ihr einfach mal einen Vortrag gehört, der rein aus der spirituellen Sicht gemacht wurde und vielleicht haben nicht alle diese Sicht schon entwickelt und deswegen bin ich ein bisschen unsicher, ob ich die Erwartung aller und die Hoffnung aller meiner Zuhörer und Zuhörerinnen heute Abend erfüllen kann. Wenn nicht, hab Geduld, aber es ist schwierig mit so einem gemischten Publikum. Ich wünsche euch auf alle Fälle alles Gute für euren spirituellen Weg, der bestimmt sehr individuell immer verschieden ist, da wir einfach Individuen sind. Obwohl ich ein Mitglied einer Bewegung bin, der Hare Krishna Bewegung, ist mir doch schon seit langer Zeit sehr klar, dass sich Spiritualität nicht begrenzen lässt auf eine Religion oder ein Landesteil oder dies und das und jenes. Wir sind gerade in unserer, sagen wir mal, der Verbreitung unserer Spiritualität oder der Vedas dabei, überall so kleine Gruppen ins Leben zu rufen. Bhakti-Sangha-Gruppen nennen wir die, wo sich Leute treffen und aus dem reichen Informationsschatz dieser vedischen Literatur schöpfen und sich gegenseitig inspirieren. Etwas, was sozusagen außerhalb einer Tempelräumen oder Tempelwänden stattfindet. Gut, habt ihr hierzu irgendwelche Fragen? Nein, dann werde ich noch habe ich noch einen letzten kleinen Punkt, den ich euch gerne mitgeben möchte. Ich habe mal geschrieben, so eine Liste, so aus meiner Tradition, wie ein spiritueller Krieger aussieht, der also die inneren Feinde besiegt. Er ist ehrlich und sachverständig, wenn es darum geht, den feinen Angriff der Illusion zu erkennen. er ist gewarnt, sobald sich materielle Wünsche in unverhältnismäßiger Weise bemerkbar machen. Wenn Feuer ausbricht, wird nur ein Dummkopf tatenlos und duldsam daneben stehen, also die Wünsche, die sich so vermehren wie ein Feuer. Ein spiritueller Krieger verliert jedoch nicht die Nerven, wie ein erfahrener Feuerwehrmann, der weiß, wie er der Gefahr begegnen kann, weiß er oder sie genau, was zu tun ist und verlässt sich dabei gleichzeitig auf die höhere Hilfe Krishna. Ein spiritueller Krieger oder eine Kriegerin bemüht sich, den Geist und die Sinne zu kontrollieren. Es ist nicht möglich, in irgendeiner Bemühung erfolgreich zu sein, solange man ein Sklave des flackerhaften Geistes und der agitierten Sinne bleibt. Ein spiritueller Krieger oder eine spirituelle Kriegerin entwickelt Demut als schützendes Schild und wirksame Waffe gegen die grausamen Speere des falschen Ego wie Stolz, Neid und Zorn. Demut ist kein Zeichen von mangelnder Motivation oder von Selbstmitleid. Demut beseitigt effektiv das falsche Ego und überlässt die Führung Gott. Ein spiritueller Krieger oder eine spirituelle Kriegerin ist furchtlos, da sie Tätigkeiten nachgehen, die vom höchsten Herrn unterstützt werden. Das Bewusstsein und die Handlungsweise eines spirituellen Kriegers sind in Einklang mit den Schriften, den Heiligen und seinem spirituellen Meister. Wie kann man da unsicher oder ängstlich sein? Ein spiritueller Krieger oder eine Kriegerin ist mitfühlend und hilft den bedingten Seelen, indem er hinausgeht, um ihnen mit spirituellem Wissen zu helfen. Er oder sie ist selbstkritisch. Ein solcher Krieger oder Kriegerin denkt, ich werde alles tun, um mich auf die Ebene des spirituellen Bewusstseins zu erheben, selbst wenn ich meinen privaten Schwächen auf eine selbstkritische Art und Weise begegnen muss. Ein spiritueller Krieger und eine spirituelle Kriegerin versuchen stets, den Geist und das Bewusstsein reinzuhalten. Man weiß, dass die materielle Umwelt eine Welt ist, wo viele materielle Einflüsse sind. Und so ist ein spiritueller Krieger und eine spirituelle Kriegerin nicht bereit, den Einfluss von Unwissenheit und Leidenschaft zu dulden, die sich in Form von Lust und Zorn manifestieren. Ein spiritueller Krieger oder eine spirituelle Kriegerin ist materiell entsagt. Er oder sie glauben nicht an die falschen Versprechungen dieser Welt. Sie glauben nicht, dass man glücklich werden kann, indem man Menschen und Situationen kontrolliert und beeinflusst. Solch ein Mensch versteht, dass er seine Zeit nicht verschwenden sollte. Er weiß, dass die Zeit in dieser menschlichen Lebensform begrenzt ist und dass jede Minute entweder dazu verwendet werden kann, gottesbewusst zu werden oder einfach verschwendet werden kann. Ein spiritueller Krieger und eine spirituelle Kriegerin ist enthusiastisch, weil er oder sie die Quelle des Enthusiasmus kennt. Die Quellen, Plural, sind dies Befolgen der Heiligen Schriften, Gemeinschaft mit Menschen und vor allen Dingen das Singen der Heiligen Namen Gottes. Ein spiritueller Krieger und eine spirituelle Kriegerin sind ausdauernd. Sie wissen, dass es nicht um das Ergebnis einer Tätigkeit geht, sondern einfach an den Dienst. Und so lässt man sich vom schlechten Ergebnis nicht entmutigen. Das ist zum Beispiel ein großer Unterschied zwischen materiellen und spirituellen Tätigkeiten. Materielle Tätigkeiten tut man, um ein Ergebnis zu bekommen, sonst würde man sie nicht tun, wenn man kein Ergebnis dadurch bekommt oder bekommen kann. Spirituelle Tätigkeiten sind in sich selber schon das Ziel. Sie einfach ausführen, und somit in der spirituellen Atmosphäre oder sind. Ja. Ein spiritueller Krieger ist geduldig, da er versteht, was immer der Plan des Höchsten ist, muss und werde ich akzeptieren. Ein spiritueller Krieger und eine spirituelle Kriegerin entwickeln ein intensives Verlangen, wieder in die ursprüngliche Beziehung zum Höchsten zu gelangen. Dieses Verlangen ist wie Flügel, die einen über den Ozean der eigenen Schwächen hinwegtragen. Hier hatte ich geschrieben, dieses Verlangen befreit den spirituellen Krieger und die spirituelle Kriegerin aus dem Dschungel der Illusion, der aus materiellem Glück und materiellem Leid besteht, und bindet ihn an die spirituelle Wirklichkeit. Ich möchte euch allen wünschen, spirituelle Krieger oder Kriegerinnen zu werden. Ein gutes Buch, was sozusagen direkt, wo das spirituelle Wissen auf einem, man könnte sagen, Schlachtplatz offenbart wird, ist die Bhagavad Gita, was man empfehlen kann. Du hast starke Hustenprobleme? Willst du Wasser trinken?
Nein, danke. Es ist eine Bronchitis.
Ach ja.
Aber hier ist sehr viel Staub.
Ja. Salavi. Möge es dir gut gehen, auch in körperlicher Hinsicht. Ja, das. Ich wünsche euch, solche spirituelle Krieger und Kriegerin zu werden. Vielleicht als Hintergrundliteratur kann man sich von Ralf unter Umständen die Gita besorgen. Ich sehe, da sind zwei Gitas. Sind die von dir? Oder? Du hast sie mitgebracht. Simone hat dort zwei Gitas mitgebracht. Da könnt ihr noch drin rumblättern und euch vielleicht sogar das Buch als Weihnachtsgeschenk unter den Baum legen. Den Tannenbaum. Oder so. Vielen Dank. Ich schaue jetzt mal gerade. Ja, wir sind eigentlich auf die Minute genau pünktlich vorbei. Ich würde sagen, dann haben wir alles besprochen.
Alles bestimmt
nicht. Alles nicht, ja.
Also kann ich noch einen Satz?
Bitte.
Also wir sind ja immer noch im Dualismus geblieben. Das heißt, es wurde immer von Gut und Schlecht geredet. Ne? Und gerade darum geht es ja einfach, diesen Dualismus zu überwinden. Das heißt also nicht.
Es ist nicht gut und es ist nicht schlecht.
Genau.
Es ist einfach.
Genau. Ja. Und das finde ich also sehr wichtig, dass wir das mitnehmen. Dass also nicht in Gut und Schlecht und besser sein, wie der Krieger sein muss, sondern es ist so.
Ja, ja. Diese Welt, letztendlich aus dieser Sicht gesehen, ist eine Welt von Erfahrungen, wo es nicht mehr gut und nicht mehr schlecht gibt, sondern nur Lernsituation. Das muss man richtig trainieren. Ich glaube, weswegen das so schlecht ist, das war also ein absoluter... Weswegen das so schwierig ist, weil wir in unserem materiellen Leben es nur gelernt haben, sehen, wenn wir echtes spirituelles Leben praktizieren, dass der Weg bereits das Ziel ist. Einfach, dass wir schon dabei sind, zu tun, sind wir in der Atmosphäre drin. Der spirituelle Meister von meinem spirituellen Meister wurde einmal gefragt, worin unterscheidet sich diese vedische Sache, die vedische Denkensart von irgendeiner Philosophie oder Religion in dieser Welt? Und er sagte, dadurch, dass hier der Weg bereits das Ziel ist. Er gab ein Beispiel, was jetzt schon für Menschen, die in diesem dualitären Denken sind, gegeben ist. Es gab einmal einen Bettler, der wollte wie so viele Menschen in dieser Welt reich werden und ging zum König, der bitte ihm den Weg zum Reichtum zu zeigen. Und der König deutete auf eine Treppe hin und sagte, am Ende wirst du eine Tür aufmachen und alles, was dann kommt, ist aus purem Gold. Ja. Sagte daraufhin der Bettler, ging die Treppe hoch, sah das Gold, schaute dann auf die Treppe, die er gegangen war, und stellte fest, dass sie auch aus Gold bestand. Aber er hat es nicht gesehen können, weil es ihm fehlte an diesem Wissen. So ist es im spirituellen Leben. Wenn man spirituelle Vorgänge ausübt, in diesen spirituellen Vorgängen ist die gesamte spirituelle Energie da. Zum Beispiel beim Chanten des Hare Krishna Maha Mantras. Wir hören aus den Schriften, dass der Name Krishnas mit Krishna nicht, von Krishna nicht verschieden ist. Und entsprechend deiner Verwirklichung, die du hast, wirst du sehen, wie sich Krishna offenbart in Form seines heiligen Namens. Mehr und mehr und mehr. Das Beispiel wird von einer Blume gegeben, die in Knospenform existiert. Am Anfang ist sie in Knospenform. Sie wird, doch die Blume ist in ihr erhalten, die volle Blume, die sich nach und nach entfaltet wie der Lotus. Und dann ihren Duft verströmt. So, wenn wir mehr und mehr im spirituellen Bewusstsein sind, werden wir sehen zum Beispiel, dass mit dieser eine Vorgang, den ich als erstes Hilfsmittel gegeben hatte, das Singen der heiligen Namen, dass das eigentlich schon Krishna ist, nicht verschieden. Vinatvangnavanamino, sagt man in Sanskrit. Der Name ist nicht verschieden von dem Genannten. Das kann man tatsächlich erfahren. Also ich habe einmal so eine Erfahrung machen dürfen. Ich bin vor vielen Jahren einfach nach Indien gegangen und habe, als ich in Indien war, meine riesen To-Liste, das wollte ich machen, das wollte ich lesen, das wollte ich studieren und so weiter, einfach weggeschmissen, bin irgendwo hingegangen und habe einfach nur gechantet. Und zuerst war es schwierig, weil zuerst mein Bewusstsein auch immer nur das gleiche Mantra und ich bin so ein kreativer, alternder Mann. Wird es ausreichen. Und plötzlich merkte ich, dass dieser Vorhang der äußeren Wahrnehmung sich aufmachte, Glück, und man tatsächlich mit dem Chanten einen tiefen Einblick in die spirituelle Welt nehmen kann. Ich möchte jetzt nicht über diese Erfahrung direkt sprechen, denn es ist nicht gut, über spirituelle Erfahrungen, die auch etwas Privates haben, so in der Öffentlichkeit zu sprechen. Es passt so, als würde man eine Lichtkerze aus einem Raum so in die Öffentlichkeit tun und dem Windstürm preisgeben, die da sind, und dass sie unter Umständen auch ausgeht. Aber ja, das ist wichtig. Wir wollen letztendlich diese Täuschung von Glück und Leid, angenehm und unangenehm, hinter uns lassen. Danke für den Hinweis.
Aber nicht mit der Liste.
Wie bitte?
Aber nicht mit der Liste.
Nicht mit der Liste, nein, nein. Gut.
Ja,
ach, es ist eine große Freude und eine Ehre zum Teil. Ich habe nur, wir müssen den großen Hörsaal haben, sonst lassen wir ein bisschen Volk, das Volk herbeikommt.